Ich lese aus Markus 4, Vers 35 bis 42. Die Stillung des Sturmes. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen: Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht? Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See: Sei still, schweig! Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst? Fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr dann noch immer kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen sagten sie zueinander: Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm.
Es war mitten in der Nacht und dieser Sturm wurde schlimmer und schlimmer. Die Winde stärker und stärker, die Wellen höher und höher. Und ihr Boot, ihr kleines Fischerboot, füllte sich mehr und mehr mit Wasser. Einige von ihnen, die kannten sich aus auf diesem großen See, denn sie waren Fischer gewesen, bis vor kurzem, auf genau diesem See. Und spätestens, als die anderen in ihren Augen die Panik sahen, die Angst um ihr Leben, spätestens dann wussten sie, es geht zu Ende mit uns. Dieses Boot wird kentern, wir werden ertrinken. Denn das Ufer, von dem sie kamen, lag außer Reichweite. Und das Ufer, zu dem sie auf dem Weg waren, lag auch außer Reichweite. Sie würden hier kentern, sie würden ertrinken. Sie hatten Angst, sie hatten Panik. Und Jesus? Jesus lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Das Boot, in dem er lag, füllte sich mit Wasser. Die Männer um ihn herum hatten Angst um ihr Leben. Sturm, Wind, Wellen, Lebensgefahr. Und Jesus liegt auf einem Kissen und schläft. Und die Männer rufen zu ihm und wecken ihn und sagen: Jesus, Meister, ist es dir egal, dass wir alle umkommen? Und Jesus richtet sich auf. Er richtet sich an den Sturm. Und er ruft: Schweig, verstumme. Und von einem Moment auf den anderen legt sich der Sturm. Legen sich die Wellen, wird es ganz ruhig. Und dann richtet sich Jesus an seine Jünger, an die Männer, die eben noch diese Angst hatten, die ihn geweckt haben. Und er sagt zu ihnen: Warum habt ihr Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und die Männer, seine Jünger, die eben noch Angst um ihr Leben hatten, die bekommen eine Art andere Angst. Die ergreift jetzt Ehrfurcht vor diesem Jesus. Und sie fragen sich: Wer ist er, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ihr Lieben, wer ist er? Wer ist dieser Jesus, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Dass aus diesem lebensbedrohlichen Sturm auf dem See Genezareth Ruhe wird. Dass er sich sofort legt. Dass von einem Moment auf den anderen eine spiegelglatte Wasserfläche um sie herum ist. Wer ist er? Nun, dieselben, die diese Frage stellen, diese jungen Männer dort, ehemalige Fischer und andere Arbeiter, diese jungen Männer könnten uns eine ganze Menge erzählen. Und das tun sie auch, wenn wir ins Neue Testament gucken, wenn wir in die Evangelien gucken. Diese jungen Männer könnten uns zum Beispiel erzählen, was passiert ist, direkt bevor diese Nacht begann, auf dem See Genezareth, in diesem Sturm. Was an diesem Ufer passierte, von dem sie aufbrachen hin zum anderen Ufer. Und sie würden erzählen, dass sich eine riesen Menschenmenge um Jesus versammelt hat. So viele Menschen wollten ihm zuhören, dass er so bedrängt von diesen Menschen war, dass er in ein Fischerboot stieg und ein bisschen vom Ufer entfernt zu den Menschen gesprochen hat. Wahrscheinlich dasselbe Boot, in dem sie dann in Lebensgefahr gerieten. Jesus redete zu den Menschen. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, dann lesen wir davon, dass er eine ungeheure Anziehungskraft gehabt haben muss, dass seine Worte unglaublich fesselnd, inspirierend, vollmächtig gewesen sein müssen. Dass Menschen, wenn sie ihn haben reden hören, Dinge über Gott gelernt haben, über Gottes Willen. Sie sind aus allen Himmelsrichtungen zu Jesus geströmt, um ihm zuzuhören. Und er erzählte von Gott, er erzählte von dem Reich Gottes, der Herrschaft Gottes. Er redete davon, wie sich Gottes Wille immer mehr durchsetzt. Und er tat es häufig in Gleichnissen. Und an diesem Ufer dort, von dem sie aufgebrochen sind, da tat er es in Gleichnissen, die man aus der Landwirtschaft kennt. Er sprach in Vergleichen, in Bildern, in Gleichnissen. Und er sprach dort von einem Sämann, der etwas aussät. Und er sät es ziemlich freigiebig. Man könnte sagen, unachtsam. Einiges davon fällt auf den Weg. Anderes auf felsigen Grund, anderes unter Disteln und Dornen und einiges auf fruchtbaren Boden. Und dieses letzte Einige, das geht auf. Das andere vielleicht kurzfristig, aber das bringt keine Frucht. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis, um damit etwas vom Reich Gottes deutlich zu machen. Vom Wort Gottes deutlich zu machen, was ausgesät wird, was breit, was verschwenderisch, vielleicht unachtsam ausgestreut wird und was teilweise aufgeht und Frucht bringt und teilweise nicht. Und dann erzählt er dieses Gleichnis von der wachsenden Saat. Er sagt, da ist jemand, der sät, dasselbe Bild, und dann legt er sich über Nacht schlafen und die Saat wächst von alleine. Der sät, der sorgt nicht dafür, dass es dann auch aufwächst. Und er sagt, so ist es mit dem Reich Gottes. Es gibt diese Momente, da sät man etwas und dann, während man schläft, geht da etwas auf. Man sät etwas, aber man hat nicht die Kontrolle, man hat nicht die Macht, man hat nicht mal die Verantwortung, dass es aufwächst, dass es Frucht bringt, dass dort etwas draus entsteht. Aber beim Reich Gottes passiert es einfach. Und er erzählte von einem Senfkorn, was so viel kleiner ist als die ganzen anderen Körner, die man sät. Aber wo eine Pflanze draus erwächst, die so viel größer ist als all die anderen Pflanzen, die man pflanzt. Und er sagt, so ist das mit dem Reich Gottes, so ist es mit Gottes Willen, so ist es mit seinem Herrschen, seinem Regieren. Das, was wir aussäen, das ist oft zu klein und unscheinbar. Aber das, was daraus erwächst, das ist riesig. So viel größer als das, was wir ansonsten in unserem Leben wachsen sehen. Was wir in unserem Leben hochziehen. So predigte Jesus zu dieser Menschenmenge von dem Reich Gottes, von Gott und seinem Willen und wie Gott diese Welt nach und nach Stück für Stück verändert, wie dort Dinge wachsen und aufgehen im Unscheinbaren, im Unsichtbaren über Nacht und Frucht bringen. Die Jünger, die fragen, wer ist dieser, dass sie ihm sogar Wind und Wellen gehorchen, sie würden uns erzählen, er ist ein brillanter Redner und nicht nur rhetorisch, sondern er verkündigt uns Gottes Wahrheiten. Er predigt mit Autorität, mit Vollmacht. Er predigt Gottes Willen und das erreicht nicht nur unsere Köpfe, sondern unsere Herzen. Und er tut es auch rhetorisch gut in einer Sprache, die wir verstehen. Aber es ist mehr als diese Rhetorik. Da steckt mehr in diesem Jesus, als dass er nur ein guter Redner ist. Er ist ein bevollmächtigter Lehrer. Und sie würden uns noch mehr erzählen, nämlich das, was an dem anderen Ufer passierte, direkt nach dieser schrecklichen Nacht bis zu diesem Rettungsmoment. Sie kamen am nächsten Morgen dort an und das war der Anfang von einer Kette von bemerkenswerten Ereignissen, wo Jesus Menschen begegnet und Menschen rettet. Am anderen Ufer, da war dieser Mann, und dieser Mann, der war mehr als verrückt. Er gebärdete sich wie verrückt, er lebte in Grabhöhlen. Und man hatte schon häufig versucht, ihn zu fesseln und irgendwie ruhig zu halten, gefangen zu nehmen, und er zerriss die Fesseln. Und er lebte dort in diesen Berghöhlen, separiert von den Menschen, weil es nicht zusammen ging. Er schrie und er schlug sich mit Steinen. Er gebärdete sich wie verrückt, aber er war mehr als verrückt. Jesus begegnet ihm. Und Jesus merkt, dass dieser Mann besessen ist von einer dämonischen Macht, von einer bösen Macht. Und nicht von einem Dämon, sondern von vielen. Sie nennen sich Legion, um damit auszudrücken, dass sie viele sind. Und Jesus gebietet diesen Dämonen, aus diesem Mann zu verschwinden. Und wenn ihr das nachlest in Markus 5, dann werdet ihr dort auf eine Schweineherde treffen. Aber das ist nur ein Appetizer für eure persönliche Bibellese. Dieser Mann wird befreit. Und hat er eben noch laut geschrien, musste distanziert, weit weg von den Menschen leben, hat in Grabhöhlen gehaust und sich mit Steinen geschlagen, dann sitzt er jetzt auf einmal ganz verständig, ganz normal, so wie ihr, zwischen den Menschen. Die Leute aus der Gegend kriegen das mit. Und ihre Reaktion ist bemerkenswert, und es mag etwas mit diesen Schweinen zu tun haben. Sie bitten Jesus, dass er geht, dass er verschwindet. Und dieser Mann, der mehr als verrückt war, aber der jetzt frei ist, der jetzt alles andere als verrückt ist, der möchte mit Jesus mitkommen. Aber Jesus sagt ihm, nein, geh nach Hause, geh in dein Haus, zu deiner Familie, geh zu den Menschen, die es mit dir nicht mehr aushalten konnten, die die Hoffnung aufgegeben haben, die Hoffnung, dass aus dir was wird, dass man mit dir zusammenleben kann. Geh zu ihnen und erzähle ihnen, was Gott an dir getan hat. Und dann lesen wir von diesem Mann, wie er durch dieses ganze Gebiet geht und von Jesus erzählt. Jesus fährt wieder an das andere Ufer, diesmal eine gemütlichere Überfahrt. Und dort macht er sich auf einen Weg, und auf diesem Weg, da spielt eine Frau eine Rolle. Seit 12 Jahren krank. Und Appetizer Nummer 2, wenn ihr über ihre Krankheit in der Bibel nachlest dort, dann werdet ihr feststellen, dass ihre Krankheit mit sozialer Separation auch zu tun hatte. Sie war sozial isoliert. Sie konnte nicht normal unter Menschen dort leben. Und diese Frau hat seit 12 Jahren diese Krankheit. Seit 12 Jahren Leiden, wahrscheinlich hohe Arztrechnungen für Behandlungsmethoden, die nie etwas gebracht haben. Und diese Frau setzt ihre Hoffnung auf Jesus. Und sie sagt sich von sich aus, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, wenn ich nur ein Stück von seinem Mantel zu fassen kriege, dann werde ich geheilt sein. Und mal wieder ist eine riesen Menschenmenge um Jesus. Und er ist auf einem Weg, und die Leute drängen sich um ihn, und sie bahnt sich den Weg zu ihm und berührt den Saum seines Gewandes und spürt in dem Moment, dass sie gesund ist. Und Jesus hält auf einmal an und fragt, wer ihn berührt hat. Die Jünger lachen fast auf und sagen, Jesus, eine Menschenmenge um dich rum, hier haben dich Hunderte berührt, aber Jesus meinte das auf eine besondere Art und Weise. Er hat gemerkt, dass eine heilende Kraft von ihm ausging, und die Frau weiß, was Jesus meint, und erzählt vor der ganzen Menge von Menschen, was ihr widerfahren ist, von ihrer Krankheit und von diesem Moment der Heilung, weil sie auf Jesus vertraut hat. Und Jesus sagt zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Ich habe gesagt, dass Jesus auf einem Weg war. Jesus wurde gerufen, weil ein Kind schwer krank war. Dorthin war er unterwegs. Jetzt hat er sich aufhalten lassen, und Menschen kommen aus diesem Haus, wo dieses kranke Kind liegt, ihm entgegen und sagen, Jesus, du brauchst nicht mehr kommen. Das Kind ist gerade eben gestorben. Ein Kind, gerade gestorben. Aber Jesus geht in dieses Haus. Und Jesus wirft die Trauergemeinschaft raus. Und er spricht zu dem Kind, steh auf. Und das Kind, gerade noch tot, lebt. Wer ist er, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Die Jünger würden uns erzählen, er ist nicht nur ein brillanter Redner, der mit göttlicher Vollmacht spricht, nein, sie würden uns von seinen Taten berichten. Sie würden uns davon berichten, wie er dämonisch besessene Menschen in die Freiheit führt, wie er seit Jahren kranke Menschen heilt, wie er sogar Tote zum Leben auferweckt. Sie würden von seinen Taten sprechen, davon, wie er Menschen begegnet und wie er mit göttlicher Autorität, mit Vollmacht Leben verändert, Freiheit bringt, Heilung bringt, Leben bringt. Und dann würde vielleicht einer von diesen Jüngern das Wort ergreifen. Einer von denen, die das Handwerk eines Fischers gelernt haben. Er war vielleicht der Jüngste, das weiß man nicht genau. Und er heißt Johannes. Und Johannes, der ist so fasziniert von diesem Jesus, dass er einen Bericht geschrieben hat. Sein Bericht, eigentlich seine Antwort zu der Frage, wer ist dieser, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Das Johannesevangelium. Und er beginnt diesen Bericht mit einer Einleitung. Und in dieser Einleitung, da spricht er über Jesus folgende Worte. Das ist eine Art theologische Reflexion eines ehemaligen Fischers, wenn ihr so wollt. Er sagt, am Anfang war das Wort, damit meint er Jesus, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und nichts, was geschaffen wurde, ist ohne dieses Wort geschaffen. Alles, was geschaffen wurde, das ist durch Jesus, durch dieses Wort geschaffen. Ihr müsst den Anfang vom Johannesevangelium, nachdem ihr das mit den Schweinen nachgelesen habt, unbedingt lesen und meditieren und darüber nachdenken. Da steckt so viel drin. Johannes sagt uns, Jesus war mehr als ein Mensch. Er war von Anfang an, als diese Welt geschaffen wurde, lange vor seiner Geburt, von Anfang an war er bei Gott und war Gott. Er ist irgendwie Gott und bei Gott. Beschäftigt euch mal mit Trinitätslehre. Das erklärt uns das. Und dann sagt er, über dieses Wort, er bringt ein anderes Bild dafür. In ihm, in Jesus, war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Johannes bezeichnet Jesus als das Wort. Übrigens, weil wir am Anfang der Bibel, im ersten Schöpfungsbericht, davon lesen, wie Gott diese Welt in das Sein spricht. Wie er sagt, es werde Licht und es ward Licht, es werden Tiere und es wurden Tiere. Gott spricht diese Welt in das Sein, er tut es durch das Wort, durch Jesus Christus. Das heißt, diese Welt stammt aus Gottes Händen und aus Jesu Händen. Er hat diese Welt geschaffen, diese Welt ist sein Eigentum. Er ist das Wort und er ist das Licht, das in diese Dunkelheit scheint, in diese Finsternis, das in diese Welt hineinkommt, in seine Welt. Aber die Welt erkennt ihn nicht. Das ist die Antwort von Johannes, warum Jesus sogar Wind und Wellen gebieten kann. Weil er diese Welt mitgeschaffen hat. Weil er von Anfang an da war, weil Gott durch ihn diese Welt geschaffen hat, weil die Welt sein Eigentum ist. Weil er mehr ist als ein Mensch, weil in ihm Gott in diese Welt kommt, weil in ihm wahres Licht in die Dunkelheit kommt, weil in ihm das Wort, das diese Welt ins Sein gesprochen hat, in die Welt kommt. Das ist die Antwort von Johannes, warum Jesus sogar Wind und Wellen gebieten kann. Weil er das Licht für die Welt ist. Jesus ist das Licht für die Welt. Jesus scheint in die Dunkelheit. Wir haben viel über diesen Jesus schon in diesem Gottesdienst gehört und gesungen. Jesus, der wahre Morgenstern, der aufgegangen ist. Er, der Erlöser. Er, der Retter. Er, der sich selbst hingegeben hat für uns. Jesus ist das Licht für die Welt. Das sagt er selbst. Wir lesen im Johannesevangelium davon. Im 8. Kapitel, Vers 12, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der tappt nicht in der Finsternis, sondern hat das Licht des Lebens. Jesus sagt von sich selbst, dass er das Licht der Welt ist. Er bringt Licht in die Dunkelheit. Und ich möchte dich einladen, einmal zu überlegen, wo in deinem persönlichen Leben oder in deinem Umfeld oder in dieser weiten Welt Dunkelheit ist. Zumindest diese Welt ist voll von Problemen, voll von Boshaftigkeiten, von Leiden, von Not. Aber auch in unserem Umfeld sehen wir davon was. Und sehr wahrscheinlich auch in unserem Leben. Denk an eine Sache in deinem Leben, in deinem Umfeld oder in dieser Welt, wo du sagen würdest, das ist Dunkelheit, das ist Einsamkeit, das ist Finsternis. Da fehlt Licht. Okay, und jetzt bitte ich dich, dir bei dieser einen Sache, bei dieser einen Situation vorzustellen, wie würde das aussehen, wenn da Gottes Licht hineinkommt? Wenn dort Jesus, das Licht der Welt, hineinkommt? Der Jesus, von dem wir gehört haben, was er für ein vollmächtiger Lehrer ist, was er für göttliche Weisheit und Wahrheit predigt. Der Jesus, von dem wir gehört haben, mit welcher Autorität er Menschen befreit und heilt und Leben schenkt. Wie würde es in dieser Situation aussehen, wenn er, das Licht der Welt, in diese Dunkelheit hineinkommt und scheint und erhellt und verändert und befreit und heilt und Leben bringt und Hoffnung bringt? Wie sähe das aus? Lass uns darum immer wieder beten, dass Jesus kommt in diese Dunkelheit in unserem Leben, in unserem Umfeld, in dieser Welt, in dieser Stadt. Und dass er als Licht kommt, dass das Licht in die Dunkelheit bringt, das Veränderung bringt. Lass uns dafür beten, dass er das Licht der Welt kommt. Ich glaube, dass es kein groß anderes Gebet ist, wenn wir dafür beten, dass Gott sein Reich aufbaut, dass er sein Reich ausbreitet in diesen Situationen hinein. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und es ist spannend. Er sagt an einer anderen Stelle etwas anderes. In seiner vermutlich berühmtesten Rede, der Bergpredigt, Matthäus-Evangelium. Ziemlich am Anfang der Rede sagt er zu seinen Jüngern, zu den Menschen, die ihm zuhören, die ihm vertrauen, sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Wie passt das zusammen? Kann ich das, was Jesus kann? Nein. War ich zu Beginn der Schöpfung der Welt dabei? Nein. Sammeln sich bei meinen Predigten so viele Menschenmengen wie um Jesus, dass ich in ein Schiff steigen muss? Offensichtlich nein. Vollbringe ich diese Taten und Wunder, die Jesus vollbringt? Nein. Ich bin nicht wie Jesus, ich bin nicht Jesus. Wie meint er das dann da? Ich kann das nicht, was er kann, weil ich nicht bin, wer er ist. Aber er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Genauso wie er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich glaube, das passt zusammen, weil nicht ich aus mir heraus dieses Licht der Welt bin, sondern weil Jesus in mir dieses Licht der Welt ist. Wir haben eben bei dieser Einleitung vom Johannesevangelium gelesen, dass alle, die ihn aufnehmen, die an seinem Namen glauben, dass die Kinder Gottes sind. Lass uns das wörtlich verstehen. Alle, die Jesus aufnehmen. Wenn ich Jesus aufnehme in mein Leben, dann nehme ich das Licht der Welt in mein Leben auf. Und ich glaube, dass dieses Licht der Welt, Jesus, so hell scheint, dass er auch durch mich durch und aus mich heraus, aus mir heraus scheint. Wenn ich also das Licht der Welt bin, dann bin ich das nicht aus mir heraus. Dann ist nicht Andi, weil er Andi ist, Licht der Welt, sondern dann ist Andi, weil Jesus in ihm scheint und in ihm lebt. Und Jesus dieses Licht der Welt ist. Darum ist dann irgendwie auch Andi Licht der Welt. Du bist nicht aus eigener Kraft, weil du bist, wer du bist, in deinem Namen Licht für die Welt, sondern du bist aus seiner Kraft, in seinem Namen, weil er ist, wer er ist und weil er in dir ist und in dir scheint und durch dich scheint, Licht für die Welt. Paulus hat gesagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, Galater 2, Vers 20. Es ist genau das. Jesus wirkt in mir und er wirkt durch mich. Er ist das Licht der Welt. Und das macht uns zum Licht der Welt. Hast du Angst, Licht der Welt zu sein? Hast du Angst davor, Menschen von Jesus zu erzählen? Menschen von Gott zu erzählen? Menschen diese Hoffnung zu bringen? Hast du Angst davor, Menschen zu begegnen und ihnen in Liebe zu begegnen, ihnen zu dienen? Hast du Angst davor, für Menschen zu beten? Hast du Angst davor, Licht in dieser Welt zu sein? Vielleicht hast du diese Angst, weil du glaubst, dass du es bringen musst. Dass du in diesem Moment die perfekten Worte finden musst, die den anderen Menschen überzeugen. Aber das ist falsch. Hab Glauben. Hab Glauben daran, dass dein Job es sein mag, zu bezeugen, aber es ist Gottes Job, zu überzeugen. Hab Vertrauen darauf, hab Glauben daran, dass Gott durch dich spricht, durch deine unbeholfenen Worte, durch deine Verstotterer, durch die Gesprächsteile, wo du danach denkst, oh, hätte ich das lieber so erklärt. Hab Vertrauen, dass Gott wirkt, dass es Gottes Heiliger Geist ist, der bei dem anderen auch Glauben schenkt. Wenn du Menschen dienst, ihnen ganz praktisch hilfst, Menschen einlädst, was auch immer, hab Glauben. Hab Glauben, dass nicht du es bist, der jetzt jemandem ausgiebig helfen muss und alle Probleme lösen muss, sondern dass durch das, was du tust, Gott wirkt. Dass es nicht auf deinen Schultern lastet, sondern auf seinen. Dass er durch dich durchwirkt. Wenn du für Menschen betest, glaube daran, dass nicht du es bist, der etwas verändert, sondern Gott. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Namen betet, wird der himmlische Vater euch erhören. Wenn ihr in meinem Namen betet, sagt Jesus, weil er das Licht ist, weil er vom Vater kommt, weil er von Anfang an bei Gott war und Gott war. Nicht, wenn wir in unserem eigenen Namen reden, dienen, lieben, einladen, helfen, beten, predigen, sondern wenn wir in seinem Namen, in seiner Vollmacht, im Vertrauen darauf, dass er wirkt, all das tut. Denn nicht du bist aus dir selbst heraus das Licht für die Welt, sondern Jesus. Jesus, der dieses Licht für die Welt ist. Jesus, er, dem selbst Wellen und Wind gehorchen, er scheint in dein Leben und durch dich hindurch, aus dir heraus in das Leben anderer. Du bist Licht für die Welt, weil Jesus das Licht der Welt ist und in dir scheint. Und wenn Gottes Volk das glaubt, dann ruft es Amen.